Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Seit gestern sind viele Schülerinnen und Schüler in Deutschland wieder zurück im Präsenzunterricht. Außerdem wurde noch ein anderer Schritt Richtung Schulnormalität getan. Lehrerinnen und Lehrer an Grundschulen sollen schneller als bisher geplant geimpft werden. Doch bis es wieder ganz normalen Schulunterricht gibt an den Schulen, dauert das wohl noch eine ganze Weile. Deswegen versuchen wir hier bei Campus und Karriere die ganze Sache mal positiv anzugehen und schauen auf die Vorteile des Homeschooling. Außerdem werfen wir einen Blick zurück auf das abgelaufene Digitalsemester an den Hochschulen. Ich bin Mathis Jungblut, schön, dass Sie dabei sind. Erst in der vergangenen Woche haben wir ja hier darüber berichtet, dass immer noch sehr wenig Geld vom Digitalpakt Schule abgerufen wird und an vielen Schulen die digitale Ausstattung zu wünschen übrig lässt. Diese Erkenntnis hat sich ja wie ein roter Faden durch das gesamte vergangene Jahr gezogen. Aber immer mal wieder berichten wir ja hier auch über positive Beispiele, wo der Digitalunterricht und das Homeschooling funktionieren. Heute schauen wir dabei nach Marburg. Dort hat man schon vor Corona auf einen digitalen Unterricht umgestellt und macht jetzt positive Erfahrungen damit. Tobias Weiler stellt uns die Schule in Marburg vor.
So klingt Schule in Corona-Zeiten für die 13-jährige Schülerin Anna Meyer.
How are you, Anna? Did you understand me?
Yes. Can you help me in English?
Die Schülerin mit der Hornbrille und den glatten braunen Haaren sitzt zu Hause vor ihrem iPad und stellt ihrer Lehrerin virtuell Fragen. Anna geht auf die integrierte Gesamtschule im Marburger Stadtteil Richtsberg. Die Schule hat weit vor Corona ein spezielles digitales Lernkonzept für die Jahrgänge 5 und 6 ausgearbeitet. Lehrerinnen und Lehrer sind für Fragen zwar vor Ort, es gibt aber keinen Stundenplan. Alle Schüler arbeiten selbstständig über eine Lernplattform mit dem iPad. Und deshalb ändert sich für sie auch nicht viel durch das Homeschooling. Sie arbeiten einfach so wie vorher, nur eben zu Hause. Annas Mutter Sandra Meyer macht sich keine Sorgen, dass ihre Tochter in der Schule nicht mitkommt. Ganz im Gegenteil.
Sie ist sogar tatsächlich gerne im Homeschooling, muss man sagen. Also sie macht es total gerne und sie ist total fleißig und sie würde sich wünschen, dass man sogar mehr ins Homeschooling auch gehen dürfte.
Ohne iPad läuft an der Richtsberg-Gesamtschule nichts. Die Tafeln sind in den meisten Klassenräumen abmontiert. Ergebnisse werden mit einem Beamer an die Wand geworfen. Arbeitsblätter bearbeiten die Schüler auf dem Tablet. Der 16-jährige Joel Alushi findet das sehr praktisch.
Alles, was wir brauchen, haben wir halt auf einem Gerät. Wir haben einfach auf Knopfdruck sofort, wie wir es möchten, einfach alles. Wenn wir halt beispielsweise jetzt einen Ausfall haben, weil unser Lehrer nicht da ist, kann uns einfach alles drauf schicken. Und das ist halt eigentlich ein Vorteil, weil wenn du überlegst, damals fiel auch sehr viel aus, einfach wenn Lehrer nicht da waren. Jetzt kannst du einfach den Schülern die Aufgaben geben und die machen die dann einfach und man kann es kontrollieren.
Für René Norwig aus der Schulleitung ist das digitale Arbeiten die Zukunft von Schule.
Die Frage ist, wann starten wir, zukunftsfähig zu werden? Wollen wir warten, bis die Gesellschaft soweit ist, bis die Politik soweit ist? Oder ist es eigentlich ein Verbrechen für die Kinder, wenn wir jetzt nicht starten, die auf das Leben von morgen vorzubereiten?
Die iPads müssen sich die Schülerinnen und Schüler der Richtsberg-Gesamtschule allerdings selbst kaufen. Wer es nicht bezahlen kann, bekommt aber finanzielle Unterstützung. Das spezielle Lernkonzept der Jahrgänge 5 und 6 soll in den kommenden Jahren bis Klasse 10 ausgeweitet werden. Dann sollen alle Schülerinnen und Schüler ohne Stundenplan arbeiten und selbstständig an ihren iPads lernen. Schulleiter Thomas Färber denkt groß.
Und da können Sie sich schon vorstellen, wenn Kinder, die hier 6 Jahre in der SEC 1 gelernt haben und dann hier Leistungskurse in diesem Surrounding abgebildet bekommen haben, wie die an der Uni anders studieren können, Gesellschaft anders gestalten können, Verantwortung übernehmen können für sich und andere. Und das ist unsere große Hoffnung, die Welt zu einem schöneren Ort zu machen und was Anständiges zu tun.
Und vielleicht macht das digitale Lernkonzept aus Marburg ja Schule und findet Nachahmer.
Was macht eigentlich einen erfolgreichen Chef aus? Klar, er sollte fachlich schon wissen, wovon er spricht und im Idealfall vieles auch besser können als seine Angestellten. Aber ich glaube, die meisten würden auf diese Frage eher antworten, ein guter Chef muss führen können. Er muss Menschenkenntnis haben, er muss über den Tellerrand blicken und auch das große Ganze im Blick haben. Sprich, er muss vor allem soziale Kompetenzen haben. Doch obwohl sich auf diese Kriterien wohl viele einigen können, erwerben viele Führungskräfte diese Fähigkeiten vor allem in Weiterbildung, wenn sie schon im Job sind. In der Ausbildung dagegen wird darauf fast nie Wert gelegt und deswegen wurde vor einem Jahr an der Frankfurt University of Applied Science das Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung gegründet. Das erste seiner Art in Deutschland. Und darüber spreche ich jetzt mit Ulrike Gerdicken. Sie ist Erziehungswissenschaftlerin und forscht dort zu kultureller Bildung und Personalentwicklung. Schönen guten Tag, Frau Gerdicken.
Hallo, Herr Jungblut.
Frau Gerdicken, was macht denn Ihrer Meinung nach eine gute Führung aus? Ich habe da gerade schon ja ein paar Aspekte genannt.
Gute Führung, das, was Sie sagten, ist richtig. Eine gute Führungskraft muss führen können. Und führen können heißt, finde ich, vor allen Dingen auf Augenhöhe führen können, moderieren können, Mitarbeitende motivieren können, Lust auf ihre Arbeit zu haben und ihre Arbeit gut zu machen. Also genau das, was Sie sagten, sie braucht Sozialkompetenzen, um Mitarbeitende mitnehmen zu können und das ganze Team mitreißen zu können. So würde ich es mal beschreiben.
Und warum muss man das Ihrer Meinung nach schon in der Ausbildung lernen?
Um ein Team mitreißen zu können, muss ich erstmal selber wissen, wer ich eigentlich bin und was ich für eine Haltung habe, wie ich selber Führung verstehe. Wir haben ja oft noch so ein Bild von Führung, die muss vorne weggehen, die muss fachliches Wissen haben, die muss sagen, wo es lang geht. Und das ist was moderne Führung eigentlich gar nicht mehr so sagt, dieses Vorangehen und sagen, wo es lang geht, sondern mitnehmen können. Und diese Haltung muss ich entwickeln und diese Haltung entwickle ich zum Beispiel im Studium, indem ich lerne, mich mit mir selber auch auseinanderzusetzen, mich selber auch mal an Grenzen zu bringen, zu überlegen, wie verstehe ich eigentlich Führung und eben nicht nur auf das Fachliche zu schauen, was brauche ich für einen Werkzeugkasten, sondern wie will ich diesen Werkzeugkasten nutzen.
Sie beschäftigen sich dabei ja vor allem mit kultureller Bildung. Und meine Frage wäre jetzt, wie kann man denn die Persönlichkeitsentwicklung von Studierenden durch kulturelle Bildung fördern?
Das geht ganz gut und ganz spannend. Und zwar kulturelle Bildung verstehen wir als eine Bildung, die mit den Mitteln der Kunst arbeitet, also mit künstlerischen Elementen, Musik, Theater, Malen, Zirkus, was es so alles gibt. Und das sind Formen, wo ich mich mit mir selber auseinandersetzen kann und wo ich Dinge ausprobieren kann, die ich vielleicht noch nie gemacht habe, wo ich mich selber mal an Grenzen bringe, wo ich selber mich auf Unbekanntes einlasse. Und diese Fähigkeiten, sich auf Unbekanntes einzulassen, mit Grenzen umzugehen, was ich vorhin ja auch schon sagte, auch einfach mal was ausprobieren, was ganz unkonventionell ist, das hilft in diesen Reflexionsprozessen. Das kann diese Reflexionsprozesse anstoßen. Und im Künstlerischen ist es ein geschützter Raum. Da muss ich mich nicht schon vor einer Gruppe von Mitarbeitenden bewähren, sondern ich habe vielleicht eine Gruppe, die mit mir in diesem Workshop arbeiten und kann das Ganze ausprobieren. Und wenn diese Erfahrungen dann auch reflektiert werden und besprochen wird, wie war das denn, als du vor der leeren Leinwand standest und plötzlich was malen solltest und wusstest einfach eine halbe Stunde nicht, wie du anfangen solltest, was hat dich dazu gebracht, doch anzufangen? Solche Situationen gibt es. Dieses zu reflektieren bringt dann eben auch nochmal den Reflexionsprozess, das Ganze zu übertragen auf die eigene Entwicklung und vielleicht auch später auf Führungstätigkeiten.
Wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, wie kann denn diese kulturelle Bildung auch zu einer besseren Unternehmenskultur führen? Also nicht nur unbedingt nur Führung, Stichwort gesellschaftliche Verantwortung.
Wenn Menschen in einem Unternehmen sind, die solche Workshops zum Beispiel durchlaufen haben und diese Kultur mit reinbringen, dann wird sich Unternehmenskultur auch ändern, weil es sind ja immer die Menschen im Unternehmen, die die Kultur bestimmen. Und wenn ich Menschen im Unternehmen habe, denen es wichtig ist, partnerschaftlich zu arbeiten, denen es wichtig ist, zu gucken, dass das, was das Unternehmen produziert, auch für die Gesellschaft gut ist, die eben nicht nur den Profit des Unternehmens sehen, sondern auch die Verantwortung eines Unternehmens für gesellschaftliche Entwicklung sehen, die alle mitnimmt, dann wirkt sich das ja auf die Unternehmenskultur aus. Und je mehr Menschen schon in ihrer Ausbildung und in ihrem Studium diese Auseinandersetzung mit sich führen und solche Haltungen entwickeln können, umso mehr kann das natürlich auch später in die Unternehmen reingehen.
Ich habe es am Anfang angedeutet, das Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung, das gibt es jetzt seit rund einem Jahr. Was würden Sie denn sagen, was wäre Ihr Fazit nach diesen 12 Monaten?
Uns ist natürlich auch Corona reingeschlagen bei all dem, was wir machen wollten. Ich glaube, was wir schon gut voranbringen konnten, dass dieser Gedanke sich verbreitet hat bei uns an der Hochschule, dass Persönlichkeitsentwicklung etwas Wichtiges ist, dass gesellschaftliche Verantwortung originär zu den Aufgaben und ich sag mal fast Tugenden einer Hochschule für angewandte Wissenschaften auch gehört. Und was wir vor allen Dingen gemacht haben, dass wir uns darüber Gedanken gemacht haben, wie können wir das Ganze denn jetzt auch voranbringen und in der Lehre und an der Hochschule etablieren. Was es jetzt schon gibt, ist ein Kurs für achtsame Lehre. Da geht es darum, wie können Meditation und Lehre zusammenkommen, welche Auswirkungen kann zum Beispiel eine achtsame Haltung für die Lehre haben, was sich ja dann auch auf die Studierenden auswirkt. Und was wir eben jetzt auch machen, nach dem Forschungsprojekt, was wir abgeschlossen haben im Dezember, dass wir ein neues Forschungsprojekt aufgelegt haben, wo wir ganz genau danach gucken, was passiert denn oder warum beschäftigen sich Studierende mit kulturellen Angeboten an ihrer Hochschule, warum nehmen sie daran teil, was erhoffen sie sich davon, und wenn wir diese Forschung weiter fortsetzen können, da suchen wir gerade noch Geldgeber, die uns das ermöglichen, würden wir auch gerne weiter forschen, wie können wir das auch voranbringen an unserer Hochschule und auch an anderen Hochschulen, wie können wir anderen Hochschulen Konzepte zur Verfügung stellen, um diese Persönlichkeitsentwicklung durch kulturelle Bildung weiterzubringen. Also wir sind im Prinzip in der Phase, wo wir stark nachdenken und auch konkret Dinge entwickeln, was kann passieren, wie können wir dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung wirklich zu einem großen Thema und etablierten Thema an unserer Hochschule und an anderen Hochschulen für angewandte Wissenschaften machen. Und dafür suchen wir tatsächlich konkret noch Geldgeber. Wir würden gerne eine Professur etablieren zum Thema Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung. Und wenn uns jemand zuhört, der Lust hat, dafür eine Anschubsfinanzierung zu leisten, dürfen Sie sich gerne bei uns melden.
Alles klar, dann haben wir das hiermit vermerkt und aufgenommen.
Klasse.
Und dabei wünsche ich dann viel Erfolg. Ja, Frau Professor Gerdicken, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Ulrike Gerdicken war das. Sie ist vom Zentrum für Persönlichkeitsentwicklung und gesellschaftliche Verantwortung der Frankfurt University of Applied Science. An den Schulen in Deutschland geht es langsam wieder los, das haben wir gehört. An den Hochschulen dagegen ist das Semester jetzt vorbei. Und für Studierende und Lehrende ist es das zweite digitale Semester in Folge. Und auch wenn die Lehre an den Hochschulen, vor allem die digitale Lehre, im Gegensatz zum Schulunterricht wohl etwas unkomplizierter für alle Beteiligten ist, so gibt es auch hier Probleme. Wir haben mal einen Studierenden gefragt, ob er uns seine Erfahrungen mit Online-Kursen schildern kann. Martin Gerner studiert neben dem Beruf an einer Universität in Nordrhein-Westfalen und das sind seine Erfahrungen mit dem Digitalsemester.
Hochschulen und Fakultäten betonen, man arbeite so gut es geht unter den virtuellen Bedingungen. Aber stimmt das? In Online-Seminaren, denen ich beiwohne in den letzten Semestern, stocken Kommunikation und Lernfluss immer wieder. Dozierende reagieren verunsichert, wenn Studierende ihr Gesicht auf dem Bildschirm wegklicken. Das Gegenüber ein schwarzes Kästchen. Der Stresspegel im virtuellen Raum steigt. Aufkommende Aggressionen lassen sich manchmal nur notdürftig verbergen. Die wachsende Zahl von Stunden für die Uni am Bildschirm verändern Körpergefühl und Kommunikation. Augen und Physis sind am Ende des Tages Belastungen ausgesetzt, die wissenschaftlich erst ansatzweise ergründet sind, den Unterricht aber bereits jetzt massiv prägen. Nicht alle Studenten und Studentinnen kommen im virtuellen Unterricht so zum Zug, wie sie möchten. Schüchterne zum Beispiel. Ihre nonverbale Kommunikation verpufft am Bildschirm. All das hat mich dazu gebracht, in meinen Online-Veranstaltungen das offene Gespräch anzuregen, Erfahrungen auszutauschen. Zunächst herrschte Konsens darüber. Praktisch kam dann wenig Austausch zustande. Dozierende, so mein Gefühl, reagieren dünnhäutig, fühlen sich leicht angegriffen. Aber auch Studierende erlebe ich überraschend zurückhaltend, als fürchteten sie, ihr Feedback zum neuen Zoom-Alltag könne als Kritik ankommen und ihre Noten oder ihr Weiterkommen kompromittieren. Dabei denke ich, sollten nicht gerade die Hochschulen Orte für kritischen Austausch in Zoom-Zeiten sein? Müsste die akademische Elite nicht vorangehen, um über Wirkung und Folgen des virtuellen Lernens zu reflektieren? Schulen, Lehrer und Schülerinnen streiten sich längst öffentlich darüber. Mitunter sind es kleine Änderungen, die Großes bewirken können. So könnten Studierende Fragen an ihre Kommilitonen weitergeben, wenn der oder die Dozentin mit digitalem Frontalunterricht einmal gerade blockiert wirkt. Gruppendynamik ist elementar, um das Gefühl einer Gemeinschaft noch irgendwie wachzuhalten. Anregungen und Kritik für einen besseren Online-Unterricht sind da willkommen. Oft werden sie schon von den Universitäten anonymisiert, angenommen und verarbeitet. Vielleicht aber liegt auch hier ein Problem. Die persönliche Begegnung am Bildschirm ist allemal wirkungsvoller, als eine E-Mail zu schreiben und kommunikativer. Gerade Jüngeren, Digital Natives also, sei, so komisch das klingen mag, von einem älteren Semester, empfohlen, hier Gesicht zu zeigen. Ein lebendiger Dialog, so gut es eben geht. Der akademische Austausch bleibt sonst hinter seinen Möglichkeiten zurück.
Und nachdem wir gerade die Erfahrungen eines Studierenden gehört haben, wollen wir natürlich auch mal die Gegenseite hören. Also hat Johannes Kulms, unser Korrespondent aus Schleswig-Holstein, den Politikwissenschaftler Wilhelm Knelang von der Universität Kiel besucht. Und er zieht ein eher ernüchterndes Fazit des abgelaufenen Wintersemesters.
Froh sei er gewesen, als er vergangene Woche endlich durch war, mit der letzten Vorlesung des Wintersemesters, sagt Wilhelm Knelangen.
Weil ich weiß nicht genau warum, es hat mich doch mehr angestrengt als irgendwie vorherige Semester, ist zumindest mein Gefühl.
Knapp 600 Studierende haben sich in der Vorlesung Einführung in die Politikwissenschaft für die Klausur angemeldet. In seiner letzten Lehrveranstaltung versucht Knelangen, die vielen fachlichen und formellen Fragen zu beantworten. Aber auch mit ungewöhnlichen Methoden das Frage-Antwort-Schema in der Online-Klausur zu erklären.
Und insofern machen wir erstmal so ein bisschen Allgemeinbildung in der Vorlesung. Chic, die meisten von Ihnen werden Chic überhaupt nicht kennen. Das ist eine Band von Nile Rodgers aus den 70er Jahren, 80er Jahren, das war Disco. So, klack.
Knelangen ist Professor für Politikwissenschaft an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel, aber auch großer Musikfan. Haben es Lehrende, die auf Unterhaltungselemente und Clowneskes setzen, einfacher im Online-Semester?
Also ich glaube, dass das nicht schadet, weil tatsächlich die ganzen Fortbildungen, die man so hat machen können, die sind alle sehr stark darauf ausgerichtet, wie kann ich Studierende motivieren, wie kann ich auch das Eis brechen, wie kann ich die Aufmerksamkeit der Studierenden auch halten über einen längeren Zeitraum. Aber ich muss auch sagen, es sind nicht alle in gleicher Weise dafür geeignet und es passt auch nicht per se zum Typ des Wissenschaftlers.
Der berühmte Disco-Song von Chic sei im Übrigen auch geeignet, um privat im Hause Knelangen gegen den drohenden Corona-Lagerkoller für gute Stimmung zu sorgen. Der 49-Jährige hat 3 Töchter, die jüngste ist 12 Jahre alt. Die meisten Online-Veranstaltungen gab er aus seinem Unibüro heraus. Derzeit sei das Gebäude fast leer und die Internetverbindung stabiler. Wilhelm Knelangen hält sich für privilegiert, weil er eine unbefristete Stelle hat und verbeamtet ist.
Also gestern war Sitzung des Senates der Universität, da bin ich auch drin. Und da hat eine Kollegin aus dem Bereich der Verwaltung darüber berichtet, dass sie immer mehr aus dem Personalrat auch Beschwerden bekommt wegen depressiver Verstimmung, wegen auch der Tatsache, dass man das Gefühl hat, dass sich niemand so richtig kümmert um einen.
Auch um die Studierenden macht er sich Sorgen.
Insofern, als das auch so ein bisschen das Flurwissen oder das, was man so in den kurzen Gesprächen vor und nach den Seminaren hat, das fällt ja eigentlich völlig flach. Ich schalte zu und sage, jetzt beginnen wir. Und in der Regel bin ich ja auch derjenige, der auf den Knopf drückt und das Ganze beendet.
Er selber hätte sich nicht vorstellen können, unter diesen Bedingungen zu studieren und möglicherweise schon die Brocken hingeschmissen. Knelangen stammt aus einer niedersächsischen Handwerkerfamilie, war der Erste, der Abitur machte und an die Uni ging. Und er weiß,
wenn ich in einem akademischen Umfeld sitze, wo ich bestimmte Inhalte mit dem Vater, mit der Schwester, mit der Mutter und so weiter diskutieren kann, dann ist das eigentlich viel stimulierender, als wenn ich das nicht kann.
Deshalb überlegt er zusammen mit anderen KollegInnen in Kiel, ein Programm zu organisieren, um Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien besser zu fördern. Ein bisschen mehr Sensibilität könnte dabei schon helfen, sagt Knelangen.
Meine Art des Umgangs damit ist halt auch manchmal in den Vorlesungen ein bisschen die Luft rauszunehmen. Insofern auch zu sagen, dass nicht alles so ernst gegessen wird, wie es gekocht wird. Und das ist, glaube ich, das, was wir tun können.
Ziemlich machtlos dagegen ist der Politikwissenschaftler gegen die Anonymität in seinen Lehrveranstaltungen. Keine Lacher oder Seufzer unter den Studierenden, wenn er einen ironischen Spruch bringt. Die meisten lassen ihre Mikros und Kameras aus.
Man kann insofern sagen, das ist wirklich ein gesichtsloses Semester.
Kraft findet der begeisterte Chorsänger immer wieder in der Musik. Vor allem in den Werken von Johann Sebastian Bach, die regelmäßig durch die Institutsflure schwirren.
Man kann nicht satt werden von der Musik. Also es ist nicht so, dass man sagt, das habe ich jetzt über. Und das ist mir bei Bach tatsächlich noch nie passiert, dass ich den Eindruck hatte, das habe ich jetzt zu oft gehört.
Hinaus geht es aus dem Besprechungsraum durch die stillen Gänge des Kieler Instituts für Politikwissenschaft. Für das Haus, aber auch die hier tätigen Forschenden, ist die Pandemie eine Herausforderung, aber auch ein spannendes Forschungsobjekt. Was ist Herrschaft? Wo endet Macht? Und wo fängt die Ohnmacht an? Die Pandemie hält genügend ganz konkrete Beispiele bereit, die hoffentlich irgendwann wieder in ganz normalen Präsenzveranstaltungen analysiert werden können.
Und am Ende kommen wir nochmal zu den Schulen. In Berlin regt sich nämlich Widerstand gegen Pläne des Senats zum Sitzenbleiben. Allen Schülerinnen und Schülern soll nämlich ein freiwilliges Wiederholen des Schuljahres ermöglicht werden, wenn sie das Gefühl haben, dass sie in diesem Schuljahr zu viel Stoff verpasst haben. Dafür soll am Donnerstag das Schulgesetz geändert werden. Schulleiterinnen und Schulleiter sagen jetzt aber, wenn jeder die Klasse einfach wiederholen kann, droht ein nicht planbares Schulchaos. Also volle Klassen, fehlendes Personal und zu wenig Räume. Donnerstag soll das Abgeordnetenhaus darüber abstimmen und wie das ausgeht, das erfahren Sie hier bei uns. Mein Name ist Mathis Jungluth, danke fürs Zuhören.